Heute werden wir uns mit Epheser 6 beschäftigen und unsere Betrachtung der Waffenrüstung Gottes, der Waffenrüstung des Christen in diesem Kapitel abschließen. Lasst uns bei der Betrachtung des Textes über die Waffenrüstung des Christen bei Vers 10 beginnen. Ich möchte diese Verse vorlesen von Vers 10 an. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Soweit der Text. Nun, diese großartige Epistel beginnt mit der Tatsache, dass wir jeden geistlichen Segen in den himmlischen Regionen empfangen haben. Und hier in Kapitel 6 ist es dieselbe Domäne der himmlischen Region, aus denen unser Feind kommt. Das bedeutet, wir wurden mit übernatürlichen geistlichen Vorteilen gesegnet und wir stehen auch eben diesem übernatürlichen geistlichen Feind gegenüber. Wir müssen dafür gerüstet sein, damit umzugehen, wie wir das auch schon im Laufe der gesamten Serie erfahren haben. Aber es gibt ein abschließendes und alles durchdringendes Element unserer Rüstung, das in Vers 18 erwähnt wird. Und an dieser Stelle befinden wir uns heute Morgen mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und jetzt kommt noch eine Modifizierung des Verbs, betet zu jeder Zeit im Geist. Und das anschließende Element der Waffe des Gläubigen ist das Gebet. Ganz einfach, das Gebet. Und wenn ihr die Pilgerreise, die klassische Allegorie von John Bunyan gelesen habt, erinnert ihr euch vielleicht daran, dass der letzte Teil der Rüstung, den Christ in dieser Geschichte erhält, die Waffe des anhaltenden Gebets ist. Sie wird ihm gegeben, weil sie ihm zugutekommt, wenn alles andere versagt, und mit dieser Waffe des anhaltenden Gebets wird Christ unterwiesen, dass er sich jederzeit gegen jeden durchsetzen kann, der ihm im Tal des Schattens begegnet. Nun, das alles ist natürlich nur eine Reflexion dessen, was unser Herr in Lukas 18, Vers 1 sagt, dass die Menschen alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollten. Egal wie schwierig die Herausforderung, egal wie furchterregend der Feind, egal wie schwer der Sieg, die Menschen sollten immer beten. Sie sollten nicht nachlässig werden, sondern sie sollten ständig beten. Und das sind die beiden Optionen, die dort sind. Und der Herr entschied sich für uns, dass er sagte, ihr sollt beständig beten. Als eine durchdringende Kraft. Und diese Anweisung ist eine sehr wichtige Grundlage für unser christliches Leben. Und wenn es um die Waffenrüstung des Christen geht, ist das Gebet der Höhepunkt. Es kommt am Ende. Es ist allumfassend und es ist alles durchdringend. Und das Gesamtbild endet hier also mit einem Aufruf zum Gebet. Aber ihr Lieben, es ist nicht nur das Ende der Waffenrüstung, sondern es ist hier das Ende des gesamten Epheserbriefes. Und das ist entscheidend. Alles, was in den Versen 19 und 20 noch folgt, ist eine Anwendung des Gebetsprinzips. Und dann noch einige Worte zum Abschied können wir dort lesen. Also diese ganze Epistel, die in Kapitel 1 sozusagen auf dem Höhepunkt beginnt, mit einer der größten und fantastischen theologischen Aussagen, die es in der Schrift überhaupt gibt, in der wir verherrlicht und erhoben werden in die himmlische Region, aus denen der Segen stammt. Diese Epistel, von der man behaupten könnte, sie beginnt auf dem Höhepunkt, endet hier am Ende auf den Knien. Und es ist wichtig, die größeren Zusammenhänge zu begreifen und die Bedeutung des Gebets zu verstehen. Es ist wichtig, deshalb, dass wir jetzt heute Morgen auch einen kleinen Rückblick machen und einen kleinen Rückblick gewähren, damit wir die Kerngedanken dieser gesamten Epistel erfassen. Nun, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Wir haben das Buch schon des Längeren nicht mehr zusammen studiert. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber lasst uns für einen Moment einmal zu Kapitel 1 zurückkehren. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr ein bisschen nachfolgen, damit wir den gesamten Kontext verstehen. Wenn es irgendeine Epistel gibt im Neuen Testament, die das Lob preist, was wir in Christus haben, so ist es diese. Der Epheserbrief ist eine Anhäufung von Segnungen, von Vorteilen und Privilegien, von Geschenken und Befähigung. In Kapitel 1, Vers 3 sind wir gesegnet mit jeden geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen in Christus. In Vers 4 wurden wir in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Und am Ende von Vers 4 beginnt, so wie in Vers 5, werden wir so geliebt, dass wir zur Sohnschaft für Gott durch Jesus Christus vorherbestimmt wurden. In Vers 7 hat er uns Erlösung, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade beinhaltet, widerfahren lassen. Und in Vers 11 erlangen wir ein Erbteil. Und das ist ein Erbteil, das uns in anderen Teilen der Schrift als unbefleckt beschrieben wird. Es ist unvergänglich, es ist überströmend reich. Es ist unvergänglich und überströmend. In Vers 13 wurden wir gefestigt. Wir werden in ihm durch den Heiligen Geist nämlich versiegelt. Und dieser Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung hin. Die Erlösung ist garantiert durch diesen Geist. In Kapitel 2 dann erkennen wir am Anfang, dass wir von Grund auf durch Übertretung und Sünde tot sind und der Kontrolle des Fürsten, der in der Luft herrscht, unterliegen. Wir leben von Natur aus in den Begierden unseres Fleisches. Das ist uns nichts Neues. Von Natur aus haben wir nach den Begierden unseres Fleisches gelebt und die Gelüste unseres Fleisches und haben uns von unserer Wollust leiten lassen. Wir sind von Natur aus unter dem göttlichen Zorn, wie jeder andere auch. Aber in Vers 4 lesen wir dann, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Welch wunderbare Tatsache. Und was hat er noch gemacht? Er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sind lebendig und wir werden für immer leben. Wir sind Objekte der Gnade und werden es immer sein. In Vers 7 lesen wir, dass Gott uns den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns in Christus Jesus erweisen wird. Leute, und das nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den kommenden Zeitaltern und Weltzeiten. Wir werden seine Gnade auf ewig empfangen. Vers 10 besagt, dass wir sein Meisterwerk sind. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott nämlich selbst vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und von Anbeginn an waren diese Werke da, dass wir jetzt darin wandeln. Und dann laut Vers 13 und folgende sind wir, die wir einst fern waren, jetzt nahegebracht worden. Und wem wurden wir nahegebracht? Wir wurden Gott nahegebracht. Wir wurden einander nahegebracht, sowohl Juden als auch Heiden wurden vereint. Diese Barrieren zwischen beiden sind eingerissen. Die Barrieren sind in seinem Fleisch, in dem Fleisch unseres Herrn aufgehoben, das heißt in seinem Tod am Kreuz. Wir sind Mitglieder seiner Familie, heißt es in Vers 19, wir sind Gottes Haushalt, wir sind laut 22 das Gebäude, in dem der Heilige Geist wohnt. Und das bringt uns zu Kapitel 3. Hier gibt es viele weitere Elemente für die Glückseligkeit, die wir empfangen haben. Da heißt es, wir sind Miterben, mit zum Leib gehörige, wir sind Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und wir sind Teil der mannigfaltigen Weisheit Gottes, die den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, das heißt den Heiligen und den unheiligen Engeln gleichermaßen durch die Gemeinde bekannt gemacht wird. Ja, kennt ihr dieses Bild? Dazu sind wir da, damit die Weisheit Gottes jetzt diesen himmlischen Gewalten bekannt gemacht wird. Wir sind Teil dieser Weisheit. Kapitel 3 endet in Vers 16 mit einem Gebet, dass wir den Reichtum seiner Herrlichkeit verstehen mögen. Das ist alles da. Und jetzt kommt das Gebet, dass wir das auch verstehen mögen. Dass wir durch seine Kraft mit Geist gestärkt werden mögen am inneren Menschen, dass wir Christus in unserem eigenen Herzen erfahren mögen, gewurzelt und gegründet in Liebe, die bereits in uns gestreut ist. Paulus betet, dass wir mit allen Heiligen begreifen mögen, was die Breite, was die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt würden bis zur ganzen Fülle Gottes. Es geht darum, dass wir die ganze Fülle Gottes erfahren mögen, dass wir wissen mögen, was es bedeutet, über die Maßen mehr zu tun, als wir erbitten und verstehen, gemäß der Kraft, die nicht außerhalb von uns wirkt, sondern in uns wirkt, sodass Gott durch seine Gemeinde verherrlicht würde. Es ist überströmt, es ist gewaltig, es ist hoch und tief und so wird es beschrieben. Und jetzt Kapitel 4. Wir werden aufgefordert, dementsprechend zu wandeln. Ja, all das, die ersten drei Kapitel, Theorie und jetzt kommt die praktische Anwendung. Da wir den Sohn Gottes und den Geist Gottes haben und eine Beziehung mit Gott, dem Vater, da wir zum Leib Christi gehören, da wir in der Gemeinde sind und der Anweisung und Leiterschaft der Apostel unterstehen, der Propheten, der Evangelisten, wie es hier heißt, und den lehrenden Pastoren, die von der Gemeinde für die Vervollkommnung der Heiligen abgestellt werden, all diese Dinge für uns, da wir gemeinsam in unserer Christusähnlichkeit wachsen, müssen wir laut Vers 17 sicher gehen, dass wir nicht mehr so leben und wandeln, wie wir es einst taten. Es kommt jetzt zum Handeln. Denn laut 20 haben wir Christus kennengelernt, sind in der Wahrheit gelehrt worden. Vers 21 haben wir unseren alten Menschen mit allen Gelüsten und aller Verderbtheit abgelegt. Vers 22, wir müssen uns beständig im Geist unserer Gesinnung erneuern und den neuen Menschen, der Gott entsprechend geschaffen ist, vollständig anziehen. Danach spricht Paulus dann über sehr praktische Dinge, die wir tun sollen. In Kapitel 5 sollen wir Nachahmer Gottes sein, als geliebte Kinder. Wir sollen in Liebe wandeln, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Und dann in Vers 8 im Kapitel 5 heißt es, ihr seid das Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Kapitel 5, 15 und folgende sagen, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Wir sollen also in Liebe wandeln, wir sollen im Licht wandeln, wir sollen in Weisheit wandeln und wir sollen voll des Geistes wandeln. Vers 18, werdet, die Betonung ist hier, werdet immer wieder voll Geistes, seid voll des Heiligen Geistes. Wir haben die Kraft des Geistes für jede Beziehung, ob Ehe, Familie oder Arbeit, jede Beziehung. Und schließlich gelangt er in Kapitel 6, Vers 10 zu dem Vers, den wir schon betrachtet haben. Wir haben eine Waffenrüstung erhalten. Und nun, obwohl wir all diese Dinge haben, die schon aufgezählt worden sind in den ersten Kapiteln, haben wir dennoch einen furchteinflößenden Feind. Und deshalb müssen wir bewaffnet sein, um ihn zu besiegen. Wir bekommen eine komplette Waffenrüstung, lückenlos. Zu all den Dingen, die wir bereits in den ersten 5 Kapiteln erhalten haben, bekommen wir noch eine komplette Waffenrüstung dazu. Das Fazit ist, Dass wir alle Dinge haben, die für das Leben und für Gottesfürchtigkeit von Bedeutung sind. Wir haben alle Dinge, es mangelt uns an nichts. Aber genau an diesem Punkt, hört mir genau zu, an diesem Punkt gibt es ein Potenzial, ein destruktives Problem. Und zwar folgendes, man könnte es geistliche Vermessenheit nennen, in die wir sehr schnell hineingeraten können, nach dem Motto, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wenn ihr bei Epheser 6, Vers 17 angekommen seid, könnte der Eindruck der Unbesiegbarkeit entstanden sein. Besonders, wenn ihr jetzt den Text nur ganz schnell mit mir überflogen habt, dann denkt ihr, oh, wir sind unbesiegbar, es läuft alles. Da wir jeden Segen haben, ja, und alle Kraft und all die Ressourcen, die aufgezählt sind, sind wir wahrscheinlich unbesiegbar. Nun, täuschen wir uns nicht. Ich möchte uns daran erinnern, dass wir noch immer menschlich sind und noch für die Sünde anfällig sind. Wir agieren noch immer nach den Grundsätzen der Lust des Fleisches, der Lust der Augen, die im Todeskampf ringen. Obwohl wir eine neue Schöpfung sind, sind wir in diesem Fleisch gefangen, in diesem unerlösten Körper und alles, was dazugehört. Und wir dürfen nicht selbstgefällig werden und zulänglich fühlen und denken, wir können einfach weitermachen auf der Grundlage dieser theologischen Wahrheiten, ohne Gott überhaupt zu brauchen. Und je mehr Theologie man kennt und man sich an Erkenntnis angeworben hat, in größerer Gefahr steht man eigentlich, das zu denken. Schließlich also und endlich, wenn alles an Ort und Stelle ist, bringt Vers 18 uns zum Höhepunkt. Nimm die gesamte Waffenrüstung und zieh sie an, bete zu jeder Zeit mit allem Gebet und flehe im Geist. Nun, vielleicht denkt ihr, dass es euch an nichts mangelt, aber das wäre falsch. Wir alle sind verwundbar, wir alle können fallen und tun das auch. Wir können der Sünde verfallen, wir können auf dem Weg Niederlagen erleiden, wir können den Herrn entehren und eine Schande über seine Gemeinde bringen. Wir können uns selbst in Fragen der Sünde und des Ungehorsams in dem Ausmaß verwunden, dass wir unser persönliches Zeugnis und unsere Gelegenheit für den Dienst und die Nützlichkeit für den Herrn zerstören. Wir können unsere Freude einbüßen. Das kennen wir sicherlich. Paulus sagt, am Ende müsst ihr erkennen, dass trotz all der Dinge, die ihr habt, die verbleibende Sünde so mächtig ist und Satan selbst solch eine gewaltige böse Kraft im Weltsystem ersonnen hat, dass ihr euch Gott ständig im Gebet unterordnen müsst. Ihr müsst euch auf ihn verlassen. Nun, es ist eine nicht leicht erkennbare Wahrheit, dass Christen, die Kenntnisse der biblischen Lehre haben, ein gewisses Ausmaß an Zufriedenheit erreichen können und dass ihnen deshalb an dieser herzergreifenden, leidenschaftlichen, ständigen Abhängigkeit von Gott mangelt. Und das, ihr Lieben, ist Sünde. Das ist wirklich Sünde. Das ist gefährlich. Paulus beendet also diesen großartigen Brief, dieses abschließende Crescendo. Die Musik gipfelt gewissermaßen in dem Aufruf nach einem Gebet oder zum Gebet. Und das Gebet ist das Atmen des christlichen Lebens. Das Gebet ist die Luft, die wir atmen. Nun, wie der menschliche Körper in einer Atmosphäre existiert und die Luft einatmet, weil die Luft sich ihren Weg hineinzwängt, so sollte der Gläubige mit einer Einstellung des Gebets leben, bei der die Notwendigkeit, vor Gott zu kommen, sich in ihren Weg erzwingt. Ihr müsst nicht versuchen zu atmen. Haltet mal den Atem an, das ist viel schwieriger. Das Atmen geht von selbst. Es ist leicht zu atmen, doch schwer, den Atem anzuhalten. Für den Gläubigen ist es leicht zu beten, es ist schwer, nicht zu beten für den Gläubigen. Und wir müssen daran arbeiten, denn das ist unsere Kommunikation. Und so atmen wir geistlich ein. Wir mögen ein tiefes theologisches Verständnis haben, aber wir müssen die geistliche Luft einatmen, die uns am Leben erhält. Der Christ bewahrt sich die Fülle des geistlichen Lebens nur, indem er zu Gott aufsteigt und emporsteigt, um konstante Gebete einzuatmen. Alle von uns müssen sich während der Tage und Stunden unseres Lebens in der Gegenwart des Herrn bewegen. Und das ist die allgemeine Essenz dessen, worauf es hier hinausläuft. Und wenn wir euch den Epheserbrief nur kurz, auch wenn wir den jetzt nur kurz angesehen haben und irgendwie bei Vers 18 dann jetzt landen, dann kommt man unter Umständen nicht diese gleiche Wirkung mit. Den Zusammenhang kann man nicht richtig erfassen. Als wenn ihr jetzt in der Lage wärt, alles, was ich jetzt heute Morgen schon gesagt habe, richtig zu erfassen, dann wird es richtig deutlich, was das Gebet hier am Ende aussagen will. Das ist in mancher Hinsicht die Realität, in der das Buch gipfelt und ohne ein Verständnis dessen, was zuvor kommt, nämlich was alles an geistlichen Segnungen aufgezählt worden ist und so weiter und so fort. Wenn wir das nicht begreifen, macht dieses Gebet nicht so einen Sinn, sondern wir behandeln es wie jede andere Bibelstelle und denken vielleicht, naja, das ist jetzt optional, dass wir hier beten. Aber hier sind die Gebete der Gipfel des Ganzen. Zusätzlich zu all dem anderen, was vorher geschehen ist. Und das müssen wir wissen. Sie sind der Gipfel zu all dem. Samt eurer Segnung und der ganzen Waffenrüstung betet zu jeder Zeit. Wir wollen uns jetzt kurz dieser Anweisung einmal zuwenden. In dem Vers, Pas, das griechische Wort für alles, wird in diesem Vers genau 4-mal verwendet. Jederzeit oder alle Zeit, allem, aller, alle. Wir verstehen also, dass dies durchdringend ist. Es ist wichtig, es ist weitreichend und wir wollen über die Elemente reden, die unter die Kategorie des Alles fallen. Erstens, die Häufigkeit des Gebets. Betet alle Zeit. Betet alle Zeit oder zu jeder Zeit. Das ist die Häufigkeit des Gebets. Nun, was bedeutet das? Genau das, was es sagt. Das braucht eigentlich keine Erklärung. Lukas 21, 36 sagt, wacht nun und betet zu aller Zeit. Die Apostel sagten in Apostelgeschichte 6, Vers 4, wir wollen beständig im Gebet bleiben. Und in Apostelgeschichte Kapitel 10 hieß es über Cornelius, dass er stets zu Gott betete. Paulus sagt in Römer Kapitel 12, Vers 12, seid beharrlich im Gebet. In Kolosser 4, Vers 2 sagt er, seid ausdauernd im Gebet. In Philipper 4, Vers 6 sagt er, sorgt euch nichts, sondern in allem lasst euch durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir haben alle unlängst 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17 angeschaut und da heißt es, betet ohne was? Unterlass. Betet ohne Unterlass. Und Paulus tat das. In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 3 sagt er, ich gedenke unablässlich an dich, sagt er in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und hier geht es um Dauerhaftigkeit und das erfordert von uns nicht nur erlernte und auswendig gelernte Gebete. Das kann nicht eine fokussierte, isolierte Gebetserfahrung bedeuten. Diese wäre eher typisch für den Judaismus gewesen. Formelhafte Gebete, feste Gebetsstunden, so wie auch in unseren Kirchen, wo auswendig gelernte Gebete gesprochen werden. Das bedeutet nicht nur feste Gebetszeiten, feste Gebetsorte oder Haltung, in denen man betete. Darum geht es hier nicht. Wir reden hier von einer Lebensweise. Wir reden hier von einem Bewusstsein für Gottes Gegenwart zu jeder Zeit. Ein Bewusstsein, bei dem mein Herz völlig offen für Gott ist. Und darum geht es hier. Uns Gott bewusst zu sein. Dass wir alles in Bezug auf ihn sehen und erleben. Ihr seht alle Ereignisse im Leben als auf Gott bezogen. Wenn ihr etwas Gutes seht, wie reagiert ihr spontan auf das, was gut ist? Nun, was macht ihr? Indem ihr Dank und Lobpreis und Anbetung darbringt. Wenn ihr etwas Böses seht, wenn ihr die Sünde seht, wie reagiert ihr dann? Ihr bittet ihn, das Böse zu korrigieren. Ihr bekennt es, ihr betet für den Sünder, ihr trauert, dass Gott entehrt wurde, dass sein Name in Verruf gebracht wurde. Ihr bittet Gott, sich selbst zu rehabilitieren und Gerechtigkeit herbeizuführen. Seht ihr Ärger? Seht ihr Leute in Bedrängnis? Wie reagiert ihr dann zuerst? Nun, ihr geht zu Gott und bittet darum, dass Gott in dieser Bedrängnis irgendwie geehrt wird und dass er einen Ausweg bereitstellen möge, der seinen Namen verherrlichen kann. Es bedeutet einfach, euer Leben mit diesem beherrschenden Gottesbewusstsein zu leben, sodass Gott der Filter ist, durch den jede Erfahrung läuft. Selbst ringe inständig danach, alles so zu sehen, absolut alles, gut, schlecht, gleichgültig, klein, groß, große und kleine Zusammenhänge. Ich will alles auf diese Weise sehen. Das ist mein Wunsch. Wenn ihr so wollt, haben wir mit dieser Haltung eine gottgefärbte Brille. Und das ist okay, das soll so sein. Alles, was ich sehe, betrachte ich durch mein Verständnis von Gott. David sagte, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Alles im Leben wird durch diese um Gott erweiterte Vision gefiltert. Es gibt also keinen wachen Moment, in dem wir keine Gebete emporschicken können. Es geht nicht um einen Zeitpunkt, auf den wir warten, sondern um unsere Lebensweise. Ja? Es geht nicht darum, dass wir morgen, hey, stille Zeit, ich habe jetzt mit Gott gebetet und morgen treffe ich dich wieder, Gott. Ja? Nein, es geht um eine Lebensweise, eine Haltung. Ist dein Leben geprägt von einem stetigen Gottesbewusstsein, nachdem wir uns alle so sehen? Ist es nicht so? Es geht nicht einfach darum, eine Liste mit Anliegen zu finden und diese durchzugehen, obwohl das sicherlich dazugehört. Es geht nicht einfach darum, eine vorgeschriebene Gebetszeit einzuhalten, obwohl das sicherlich auch dazugehört. Es geht nicht darum, nur einen privaten Gebetsort zu finden, obwohl das sicherlich auch dazugehört. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass jede einzelne Sache in eurem Leben etwas ist, worüber ihr mit Gott redet. Zwar alles. Alles. Als Paulus in Kolosser 4 sagte, seid ausdauernd im Gebet, benutzte er das Verb kartereo. Das bedeutet, standhaft und konstant zu sein. Es ist dasselbe Verb, das in Hebräer 11, Vers 27 für Moses Standhaftigkeit verwendet wird. Es ist die Standhaftigkeit des Gebets. Es geht darum, mit Kraft auszuharren und nicht aufzugeben. Wir reden hier nicht von einem unbekümmerten, lässigen Gottesbewusstsein. Wir reden von einem starken und beharrlichen, dynamischen, sogar ja abmühenden Gottesbewusstsein. Manchmal lesen wir, Herr, warum hast du dich dafür entschieden? Das lesen wir in der Schrift. Warum ist das geschehen? Hilf mir, es zu verstehen. Ich kämpfe damit. Ich kann es nicht verstehen. Warum lässt du das zu? Und ich habe dem Herrn auch diese Frage schon oft gestellt. Es gibt Dinge in der Gemeinde, es gibt Dinge im Namen Christi im Dienst, von denen ich nicht begreife, warum sie Gott zulässt. Diese Dinge verstehe ich ganz einfach nicht. Es geschehen Dinge, die ich nicht begreife. Und wir werden auch immer wieder gefragt, warum ist dies oder jenes so geschehen? Gerade jetzt bei dem Tod dieser beiden Bracker Schülerinnen. Warum mussten diese zwei Mädchen sterben? Ich weiß es nicht. Das können wir Gott später fragen. Ich kann sicherlich irgendeine Antwort herbeizwingen. Ich weiß, dass auch einer der Väter zum Glauben gekommen ist, aber warum? Warum dieses Elend? Nun, aber manchmal kämpfe ich mit dieser Realität und ich kann nur sagen, wie die Märtyrer unter dem Altar im Buch der Offenbarung, wie lange, oh Herr, wie lange, bevor du rehabilitiert werden wirst und die Dinge wie diese nicht mehr geschehen müssen. Sehr viel Elend in dieser Welt. Es ist also kein unbekümmertes Gottesbewusstsein. Es ist eine mehr kämpfende, beharrliche Liebe der Gerechtigkeit und eine Liebe für die Ehre Gottes. Und es ist der Wunsch, Gott erhoben und verherrlicht zu sehen. Und ihr Lieben, genau darin besteht der Kampf. Deshalb lautet das Gebet immer, Herr, verherrliche dich selbst irgendwie durch diese Angelegenheit. Und das tut er auch. Und ich mag es nicht verstehen. Es mag allem widerstreben, was meiner Meinung nach einleuchtend ist. Aber dennoch ist es weise, was du tust. Erweise dich deshalb als mächtig und gereiche dir selbst zur Ehre. Das gehört zu der Beharrlichkeit im Gebet. von der Jesus in der Geschichte über den Mann sprach, der immer und immer wieder anklopfte. Kennt ihr diese Geschichte? Und gerade weil er so häufig anklopfte, erhielt er das, was er wollte, von jemandem, der nicht einmal ihm am Herzen lag. Ja? Und genau darauf will unser Herr heraus. Wenn jemand, dem wir egal sind, uns gibt, was wir wollen, deshalb, weil wir ihn einfach nur nerven, was wird Gott uns erst geben, wenn er uns liebt und wenn wir nur beharrlich sind? Das Gebet ist ein konstantes Gottesbewusstsein. Aber es ist kein unbekümmertes Gottesbewusstsein. Es ist ein mühevolles Gottesbewusstsein, weil ihr mit der Welt kämpft und mit der Art und Weise, wie sie ist, weil ihr Gott gerne geehrt und verherrlicht sehen möchtet. Ihr liebt es, Gott verherrlicht zu sehen, ist es nicht so? Es gibt so viele Tragödien in dieser Welt. Eine folgt der anderen und in Fernsehsendungen und Dokumentarfilmen über die Prozesse von Menschen, die jemanden ermordet haben, werden alle Intrigen durchgegangen. Im Fernsehen können diese die innerhalb einer Sendung immer lösen. Aber am Ende können wir nur daran denken, wie tragisch das ist. Was für ein trauriger Mensch oder Menschen oder was für eine ewige menschliche Tragödie da geschildert und gezeigt wird. Das ist das Gottesbewusstsein, mit dem ihr die Welt betrachtet. O Herr, wie lange muss das noch weitergehen? Bitte sei den Sündern gnädig. Errette sie, verherrliche dich selbst auf irgendeine Art und Weise. Und schließlich verherrliche dich selbst in der Welt bei deiner Rückkehr. Nun, der zweite Aspekt des Gebets. Der erste ist also die Häufigkeit, der zweite ist die Vielseitigkeit. Hier ist eine weitere Verwendung von Pass, All, Alles, mit allem Gebet und im Geist. Mit allem Gebet und Flehen im Geist. Erstens, betet alle Zeit. Zweitens, betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Oder, um das alte deutsche Wort zu verwenden, als ein Bittgesuch. Was bedeutet das? Jede Art von Gebet. Ihr betet zu jeder Zeit, ihr betet jede Art von Gebet. Öffentliche, private, verbale, stille, laute, weiche, wohlüberlegte, geplante, ungeplante, spontane Fürbitte, Danksagung, Bekenntnisse, Demut, Lobpreis, ob das stehend, kniend oder tanzend ist, ja, Hände nach oben, Hände nach unten, alle Arten von Gebet. Jede Art von Gebet, die jede emotionale Einstellung, jede Denkweise und jede Art von Umstand ausdrückt, darum geht es hier letztendlich. Bete jede Art von Gebet. Proshyke, Gebet im Allgemeinen. Jede Art von Fürbitte. Deesis sind definitive Gebete. Betet jede Art von Fürbitte und jedes bestimmte Gebet und auf jede Weise und jede Art bei jedem Anlass. Wie in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Betet im Alltag und für die spezifischen Angelegenheiten des Lebens. Und das ist Teil unserer Verteidigung. Das ist Teil der Waffenrüstung. Das ist Teil unseres Schutzes. Und diese Gebete sind ein mächtiger Hammer. Um das in einer zeitgemäßen Illustration weiterzugeben, sie sind wie die Fäuste von Mr. Steelhammer. Das ist Wladimir Klitschko. Ja? Seine Fäuste schlagen jeden nieder. Und so sind unsere Gebete. Sie zerstören den Feind. Wir sagen Danke, Bete. Wir kommen zusammen und beten an. Manchmal sind unsere Gebete von Freude erfüllt. Manchmal bekunden wir unsere Überschwänglichkeit unseren Gebeten. Und dann gibt es Zeiten, in denen wir beten und unsere Augen sind voller Tränen. Und all das ist die Spannbreite der Emotionen, die wir als Menschen erfahren und die uns zu gewissen Arten von Gebeten veranlassen. Es gibt alle möglichen Umstände. Gut, schlecht, neutral, schrecklich, wunderbar, die uns zu Gebeten veranlassen. Wir reden hier nicht von Gebetsbüchern. Wir reden nicht von Gebeten, die auswendig gelernt wurden oder niedergeschrieben wurden, obwohl das grundsätzlich nicht falsch ist. Versteht mich nicht falsch. Wir reden hier nicht über nutzlose Wiederholungen. Wir sollen spezifisch zu jeder Tageszeit beten. In Lukas 6, 12 sagte Jesus, er habe die ganze Nacht im Gebet verharrt. Und in 1. Timotheus 5, 5 lesen wir, dass gottesfürchtige Witwen, die von der Gemeinde unterstützt werden, dafür bekannt sind, Tag und Nacht zu beten. Ja, betet am Morgen, betet mittags, betet abends, die ganze Nacht, betet alle Zeit mit jedem Gebet. Es gibt dafür keine Einschränkungen. Und die dritte Sache, über die er hier redet, ist die Art des Gebets. Welches ist die Art und Weise? Wacht in aller Ausdauer und Fürbitte. Lass uns nur einmal das Wort Ausdauer betrachten. Wir haben über die Häufigkeit, alle Zeit gesprochen, die Vielseitigkeit, jede Art von Gebet und die Art und Weise mit Ausdauer und Wachsamkeit. Mit anderen Worten, müsst ihr wissen, wofür ihr betet. Bitte, lasst uns nicht die gewöhnlichen Aldi-Gebete beten. Herr, segne Aldi-Missionare. Ja. Oh, ihr macht dem Herrn das so schwierig, dieses Gebet zu erhören. Wie soll er das tun? Segne alle Botschafter Christi. Amen. Das ist nicht wirklich spezifisch genug. Findet etwas, wofür ihr beten könnt. Haltet Ausschau. In Markus 14, Vers 38 sagte Jesus, wacht und betet. 1. Petrus 4, 7, seid nüchtern zum Gebet. Unablässige Aufmerksamkeit, Umsicht, Wachsamkeit. Wähle spezifische Details aus. Das griechische Wort an dieser Stelle bedeutet intensives Engagement und Ausdauer. Passt also auf, seht zu, was vor sich geht. Betet positiv, betet defensiv. Das Gebet führe uns nicht in Versuchung, ist ein defensives Gebet. Und betet auch, dass Gott selbst sich verherrlichen möge und sein Reich offenbaren möge. Wir machen also weiter mit einer kontinuierlichen, standfesten, verzehrenden Beharrlichkeit in unseren Gebeten. Und die meisten Menschen beten nicht auf diese beharrliche Weise und wir können alle mit Sicherheit, ich bin mir sicher, davon lernen. Alle Menschen beten nur dann, wenn sie, oder die meisten Menschen beten nur dann, wenn sie von einer persönlichen Tragödie heimgesucht werden. Das tun sie, aber das zeugt letztlich von unserer Tendenz zum Egoismus. Wir verzehren uns nicht nach den Dingen, nach denen das Herz Christi sich verzehrt. Wir verzehren uns eher nach den Dingen, die uns betreffen, wenn es uns schlecht geht. Wir verzehren uns weniger nach den Dingen, die andere betreffen. Beharrliches Gebet im Interesse der Dinge, die Gott am Herzen liegen, und das ist alles, was im Rahmen seiner Pläne und seines Reiches geschieht. Leute, und das sollte ein Zeichen eines reifen Christen sein. Über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, in einer alles verzehrenden Hingabe an das Gebet auszuharren. Und die Schrift gibt uns ein Beispiel. Kolosser Kapitel 4 ist eine gute Illustration dafür. Da heißt es, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, sagt Paulus zu den Kolossern. Ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch. Das ist jemand, der beharrlich war und Ausschau hielt, der Bedürfnisse erkannte und treu auf eine alles verzehrende Weise betete. Und dann gibt es noch ein viertes alle hier in diesem Text. Diese Gebete sind, wie wir am Ende des Verses sehen, für alle Heiligen. Die Häufigkeit des Gebets, alle Zeit, die Vielseitigkeit der Gebete, dann mit allem Gebet, die Art und Weise des Gebets, zu aller Zeit aufpassen, damit euch nichts entgeht. Und jetzt, hier folgt noch das indirekte Objekt des Gebets. Was ist das indirekte Objekt des Gebets? Alle Heiligen. Wer ist das direkte Objekt? Gott. Denn letzten Endes lesen wir in Johannes 14 von der Verheißung, dass alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Das direkte Objekt aller Gebete ist Gott. Ihr betet zu Gott, dass er verherrlicht werden möge. Das indirekte Objekt sind die Heiligen. Ihr betet für die Heiligen, dass Gott durch diese Heiligen seine Herrlichkeit offenbaren möge. Wenn ihr also Gott verherrlichen wollt, betet ihr Gott, verherrliche dich selbst, indem du deine Macht offenbarst und deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Weisheit, deine Wahrheit, indem du Gebete für diese Heiligen erhörst. Ihr betet also indirekt für die Heiligen und direkt für die Verherrlichung Gottes. Und es ist überaus wichtig, dass unsere Gebete nach außen gerichtet sind und nicht auf uns selbst. Für alle Heiligen steht hier. Betet alle Zeit mit allem Gebet, jeder Art von Gebet, seid wachsam und betet in aller Ausdauer für alle Heiligen. Leute, so funktioniert der Leib Christi. Ein Christ soll nicht nur an seine eigenen Konflikte denken, sondern an die des ganzen Leibes. Er soll nicht nur an seine eigenen Probleme denken, sondern an die der ganzen Gemeinde. In gewisser Weise seid ihr sogar irgendwie gleichgültig gegenüber dem, was euch selbst betrifft. Wenn es Gott verherrlicht, Herr, dann lass es geschehen. Herr, was immer du in meinem Leben tun musst, um dich zu verherrlichen, tu es. Hilf mir, deine Herrlichkeit selbst in den Dingen zu erkennen, die ich in meinem Leben nicht verstehe. Ihr betet natürlich, führe uns nicht in Versuchung, aber das ist ein uns im Plural. Das betrifft uns alle. Natürlich sind wir darin eingeschlossen, aber es ist ein größerer Zusammenhang. Wir müssen begreifen, dass es unter anderem zur Aufgabe des Leibes Christi gehört, füreinander zu beten. Und im Epheserbrief Kapitel 4 gibt es so viele Anweisungen über das Leben des Leibes Christi. Wenn euer Körper verletzt ist, ihr wisst das selber, wenn euer Körper krank ist, kommen andere Teile des Körpers zusammen, um das Kranke auszugleichen. Und so auch wir. Wir kommen zusammen, das Schwache zu verteidigen, für das Kranke zu kämpfen, euch zu heilen, euch wiederherzustellen. So ist es mit dem Leib Christi. Wenn ein Glied etwas braucht, wenn ein Glied sich mit etwas quält oder wenn andere Glieder sich mit etwas quälen, dann gehen wir die extra Meile und bringen ihnen, was wir bringen können, die Gnade und Barmherzigkeit und stellen sie wieder her. Nun, das ist jetzt ein anderes Thema, aber hier geht es darum, uns in den Gebeten für andere zu verzehren. Für andere. Nicht unsere eigenen Anliegen. Oh, wir tun es da alle so schwer, ist das nicht so? Wie oft tragen wir unsere eigenen Gebetsanliegen vor und vergessen die anderen? Betet alle Zeit für alle Heiligen. Und inmitten all dem gibt es eine weitere Aussage, die wir hier unbedingt betrachten müssen. All das geschieht im Geist. Alles das geschieht im Geist. Die Vielseitigkeit des Gebetes, die ganzen Gebetszeiten oder das ständige Gebet, die Dinge, die uns zum Beten veranlassen und zum Ausharren und zum Beten für all die Heiligen, für die wir beten, all diese Gebete müssen im Geist sein. Das ist im Neuen Testament übrigens ein sehr verbreitetes Prinzip. Judas 20 als Beispiel heißt es, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Wenn ihr wachsen und stark sein und siegen wollt, müsst ihr im Heiligen Geist beten. Alle Gebete müssen im Geist erfolgen. Was bedeutet das? Nun, die Charismatiker und Pfingstler erzählen uns seit Jahren, es bedeutet, in Zungen zu reden. Aber das ist hier in keiner Weise gemeint und erwähnt. Das ist übrigens an keiner Stelle eine Beschreibung des Betens im Geist. Was es tatsächlich bedeutet, ist, in Harmonie mit dem Heiligen Geist zu beten. Betet in Übereinstimmung mit dem Verstand und dem Willen des Geistes. Darum geht es hier. Und ein klares Verständnis dessen gewährleistet uns das 8. Kapitel des Römerbriefes, wenn ihr da mal kurz hingehen wollt, in Römer 8, Vers 26. Der Geist kommt uns in unseren Schwachheiten zur Hilfe. Der Geist kommt uns in unseren Schwachheiten zu helfen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Oder wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist einer der ermutigendsten Verse in der ganzen Bibel. Hier sind wir als Gläubige und er redet von uns. Er sagt, wir brauchen Hilfe, weil wir nicht einmal wissen, wofür wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Es gibt Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Es gibt Dinge, die so kompliziert sind, dass wir unmöglich wissen könnten, worauf wir unsere Gebete richten sollten. Wir wissen nicht immer, wofür wir beten. Wir beten manchmal nicht die richtigen Sachen. Also tritt der Geist selbst für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und manche Leute denken, wie schon gesagt, das bedeutet, in Zungen zu reden. Nein, es geht hier nicht um irgendein Kauderwelsch, sondern darum, dass der Heilige Geist mit einer Art von Seufzern für uns betet, die nicht hörbar gemacht werden können. Das ist gewissermaßen ein Gebet innerhalb der Trinität. Und in Vers 27 lesen wir, der aber die Herzen erforscht, das ist Gott, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Würdet ihr glauben, dass der Geist weiß, wie er für euch beten soll? Ganz gewiss, selbstverständlich. Ja, er weiß es, er ist allwissend. Uns ist bekannt, dass der Vater weiß, was ihr braucht und dass der Geist in perfekter Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters betet. Vers 27, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Gottgemäß. Wunderbare Tatsache. Wenn ihr also im Geist betet, ist das schlicht und einfach ein Gebet, das mit dem Verstand des Geistes und dem Willen Gottes vereinbar ist. Wir wissen nicht immer, was das ist, aber wir wissen viel darüber, was das ist, weil Gott seinen Willen in seiner Schrift geoffenbart hat. Beten im Geist bedeutet einfach in perfekter Harmonie und in perfekter Übereinstimmung mit dem Verstand des Geistes und des Willens Gottes zu beten. Das ist ein wunderbares Konzept. Das hat nichts mit Zungenrede zu tun. Das hat nichts mit irgendeiner ekstatischen, ausgeflippten, schwärmerischen Art und Weise des Gebets zu tun. Es ist der Heilige Geist, der für uns in perfekter Harmonie mit dem Willen des Vaters betet und wir müssen sicher gehen, dass wir uns anpassen, indem unsere Gebete mit dem Geist im Einklang stehen. Und ich denke, es wäre als Beispiel an den Haaren herbeigezogen, zu meinen, dass Gott uns immer heilt und reich macht. Das ist nämlich nicht notwendigerweise der Wille Gottes. Und deshalb wäre es auch nicht der Wille des Heiligen Geistes. Wir müssen also für Dinge beten, von denen wir wissen, dass Gott sie will. Unsere Tugend, unsere Heiligkeit, unsere Kraft, unsere geistliche Reife, unsere Nützlichkeit, unseren Dienst, unsere zunehmende Liebe für Christus, das sind Dinge, für die der Geist betet, mit denen Gott übereinstimmt. Und unsere Gebete müssen damit vereinbar sein. Zachariah 12, Vers 10 ist interessant. Zachariah 12, Vers 10 nennt den Geist der Gnade und des Gebets. Einer der oft übersehenen Dienste des Heiligen Geistes nämlich besteht darin, dass er derjenige ist, der für uns betet. Und jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, macht das nicht Jesus für uns? Ich dachte, Christus täte das in seinem Wirken als hoher Priester für uns. Ja, er sitzt zur Rechten des Vaters und betet für uns als hoher Priester. Der Heilige Geist tut das, indem er in uns wohnt und betet für uns von dort aus. Das ist wunderbar. Wofür auch immer der Geist also betet, ist von Gott gegeben. Wir müssen also lernen, unsere Gebete in Einklang zu bringen, über das Banale und Alltägliche des Lebens und das Oberfläche hinausgehen und die Gebete mit dem in Einklang zu bringen, von dem ihr wisst, dass es der Wille Gottes und das Verlangen des Heiligen Geistes ist. Nun, wenn wir im Geist wandeln, beten wir also zum Beispiel für die Dinge, die offenkundig sind. Nämlich was? Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also statt für irgendwas Materielles, Herr, schenk mir diesen neuen Computer, ich will auch noch dieses kleine Teil haben und jenes und das und jenes. Stattdessen betet dafür, dass ihr Liebe habt. Dass ihr Freude habt, dass ihr Frieden habt, dass ihr freundlich seid, dass ihr gütig seid, dass ihr treu seid, dass ihr Selbstbeherrschung habt. Betet, dass ihr im Geist wandeln und nicht der Lust des Fleisches nachgehen möget, statt im Fleisch zu wandeln und die Werke des Fleisches zu tun. Und es stimmt sogar, dass Galater 4 uns einen weiteren Einblick in den Dienst des Heiligen Geistes vermittelt. Und das ist wirklich wunderbar, weil ihr Söhne seid. Da heißt es, weil ihr nun Söhne seid, Vers 6, Galater 4, Vers 6, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Und was sagt er? Der ruft, aber Vater. Das ist eine erstaunliche Aussage. Weil ihr Söhne seid, hat Gott seinen Heiligen Geist in euch platziert und aus euch heraus ruft der Geist, Abba, Vater. Mit anderen Worten, der Geist legt für euch aus, was es bedeutet, ein inniges Kind Gottes zu sein. Er bittet innig um jene Dinge, die euch zustehen, weil Gott euer Papa ist. Das ist vom Geist getriebenes, vom Geist gelenktes Gebet. Nun, Paulus beendet diesen Brief mit einer praktischen Gelegenheit, diese Grundsätze in die Tat umzusetzen. Und ich werde mich auch darauf stützen. Die Anwendung findet ihr in Vers 19. Betet auch für mich. Das sagt Paulus, während wir schon dabei sind, sagt er, über Gebete zu sprechen. Wie steht's mit mir? Was wollte er? Wollte er Wohlstand? Nein. Wollte er irgendeinen irdischen Erfolg? Nein. Ergebnisse? Nein. Er wollte lediglich Gebete für sich selbst. Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Und weiter konnte er nicht gehen. Er konnte nicht die Ergebnisse bestimmen, er konnte nicht die Auswirkungen bestimmen. Betet einfach, dass die Wahrheit Gottes und die Herrlichkeit des Evangeliums freimütig erklingen möge, wenn ich meinen Mund öffne. Leute, weiter kann ein Prediger nicht gehen. Und das ist, so sagte er, der Grund dafür, dass ich lebe. Es ist das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Betet für meine Worte, betet für meine Freimütigkeit, weil der Preis dafür, dass ich das tue, ist sehr hoch. Und deshalb sagt er, bin ich im Gefängnis. Es läuft also darauf hinaus, dass ihr für den Prediger beten sollt. Und Leute, wenn ihr diese Woche das umsetzen wollt, bitte betet auch für mich, dass ich auch meinen Mund auftue, das ist nicht um meiner selbst willen. Betet für den Prediger, dass der Herr ihm die Worte, die Freimütigkeit und den Mut geben möge, das herrliche Evangelium zu verkündigen, für das wir alle Botschafter sind und für das Paulus ein Botschafter in Ketten war. Amen. Lass uns noch zusammen beten.